Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buchgebabbel. Es ist die Folge Nummer 46 und ich habe natürlich wieder eine Gästin diesmal. Das ist die Adrienne Friedländer. Hallo Adrienne.
Guten Morgen Maddie, wie schön hier zu sein.
Schön, warum habe ich dich hier? Du wurdest mir empfohlen von einer lieben Kollegin und die hat gesagt, du wärst interessant. Dann habe ich mal geguckt, tatsächlich bist du interessant und ich habe viele Fragen. Aber bevor wir einsteigen, würde ich dich bitten, dich mal mit deinen eigenen Worten kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst und warum ich dich hier so interviewen sollte.
Also, warum ich interessant bin, ich weiß auch nicht. Also, wer bin ich? Ich bin freie Journalistin. Ich schreibe Reisereportagen seit, oh mein Gott, seit mittlerweile 25 Jahren. Mhm. Ich bin Autorin und schreibe Bücher. Mein fünftes Buch ist gerade erschienen. Ich bin Schreibcoach und leite Kreativ-Schreiben-Seminare. Und ich bin Hochzeitsrednerin und mache freie Trauung, eine neue große Leidenschaft. Ich bin Mutter von 4 Söhnen. Das ist das Allerwichtigste. Stolze Hundebesitzerin.
Das ist Material für mehrere Folgen, ja. Mein Fragenkatalog im Kopf fängt an zu rattern. Als erstes würde ich, was ich jetzt gar noch nicht wusste, also ich wusste, dass du Journalistin bist und dass du für verschiedene Magazine schreibst, das habe ich rausgefunden, aber nicht, dass du Reisejournalistin bist. Hast du bevorzugte Reiseziele oder nimmst du alles?
Also, wenn wir jetzt darüber anfangen zu sprechen, dann kommen wir hier vor 2-3 Stunden nicht raus.
Okay.
Weil, wie gesagt, ich mache es seit 25 Jahren.
Cool.
Und bevorzugte Reiseziele, vielleicht müssen wir es ein bisschen anders aufziehen. Also ich liebe die einsamen Flecken dieser Welt, die unwirtlichen Flecken, die Abenteuer außerhalb des Mainstream-Tourismuses. Mhm. Ich liebe Reiseabenteuer mit Tieren. Ich bin mit Kamelen durch die Wüste gewandert und habe Eisbären beobachtet in Churchill.
Warte, ich habe gesehen, du hast mit einem Elefanten gebadet, stimmt das?
Ich habe mit einem Elefanten gebadet in Thailand. Und ja, also ich mag gerne so etwas ursprünglichere Sachen und mich reizen wahnsinnig die einsamen Gegenden dieser Welt. Ich war letztes Jahr in Tasmanien, was kaum jemand kannte. Ich war in Labrador, Neufundland, in der Arktis und Antarktis. Also solche Sachen.
Stark.
Ich kann gar nicht aus dem Schwärmen rauskommen. Ich habe so wundervolle Flecken dieser Welt gesehen und bin so unglaublich dankbar für diesen Job. Der natürlich auch nicht einfach auf mich zugeflogen ist, sondern eine große Leidenschaft war, für die ich auch lange mich sehr aktiv und sehr engagiert sozusagen eingearbeitet habe, damit genau das passiert, was ich mir wünschte. Das war nochmal ein gutes Erfolgserlebnis für mich und auch bestätigt das meine Lebenseinstellung und auch wenn meine Kinder mich fragen, was wir werden wollen und womit man erfolgreich ist, dann sage ich immer, das, wo ihr für brennt, denn wenn ihr für irgendwas brennt, dann setzt ihr all eure Leidenschaft dafür ein und dann klappt es auch.
Wow, das ist mal ein tiefer Einstieg.
Oh mein Gott, streiten wir es wieder einfach. Du kannst es ja rausschneiden.
Nein, auf gar keinen Fall, weil ich finde das, weil ich habe jetzt, während du geredet hast, bei jedem Satz kamen mir wieder x Fragen dazu, aber wir wollen leider nicht über deine Reisetätigkeit sprechen. Ja. Da können wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen oder ich mache einfach einen Reisepodcast, ohne zu reisen. Das ist natürlich super cool, weil ich habe leider nicht die finanziellen Möglichkeiten, mir die Welt anzugucken, wie ich es gerne würde. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber worum wir ja hier im Buch gebabbelt sind, wollen wir ja über Bücher reden. Also du hast es ja kurz schon angeschnitten, dein neues Buch ist rausgekommen. Aber ich würde gerne von vorne anfangen. Dein erstes Buch war ja Willkommen bei den Friedländers, wenn ich das richtig gesehen habe.
Richtig.
Und da ging es darum, da warst du auch in der NDR-Talkshow, ne?
Ja.
Da durftest du das vorstellen. Und es war auch der Spiegel-Bestseller, richtig?
Ja, das war auch ein Bestseller. Also das war der erste Bestseller. Ich hab das glücklicherweise auch noch mit anderen Büchern geschafft. Aber das war das ein sehr, sehr erfolgreiche Buch. Und was natürlich unglaublich toll war, weil es war mein erstes Buch. Und bei so einem ersten Buch ist man natürlich total unsicher noch. Und was wird das und wie wird das? Und Dann ging das gleich von 0 auf 100 sozusagen. Und das war einfach ganz, ganz toll.
Ich glaube, es gibt schlechtere Einstiege.
Genau. Und ja, und es war eigentlich eher so ein Zufall auch. Ich glaube, viele Journalisten träumen davon, mal ein Buch zu schreiben. Das ist einfach so ein, wir schreiben immer kürzere Texte, die dann irgendwie gelesen werden und irgendwie gelöscht oder weggeschmissen oder im Altpapier landen. Und die Idee, mal ein längeres zu schreiben, einen längeren Text zu schreiben, ein Buch, was auch bleibt und wo man sich viel länger zu einem Thema äußern kann, ist, glaube ich, ein Wunsch, ja, der in ganz vielen Journalisten oder überhaupt besteht. Und ich hatte auch diese Lust, ein Buch zu schreiben, so ganz unspezifisch. Ach, ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben. Und das erzählte ich auf einer Party einem Journalisten von der Taz, einem Freund, und der sagte, ja, ich habe schon mehrere Bücher geschrieben und dann mach das doch einfach. Und ich sage, ja, aber worüber denn? Also völlig so blauäugig und unbedarft. Und dann sagte er damals, na ja, du hast doch gerade einen Flüchtling aufgenommen, das ist doch mega spannend, schreib doch darüber ein Buch. Dann habe ich gesagt, na ja, gut und so. Und dann sagte er, ich spreche mal mit meinem Agenten darüber und dann melde ich mich. Und dann hörte ich ein Jahr lang nichts. Und dann rief er an und sagte, wir wollen diese Woche essen gehen mit meinem Agenten. Da hatte ich das schon längst vergessen. Ja. Und so passierte es dann und der Agent war Feuer und Flamme und dann kam alles ins Rollen.
Welche Genre würdest du dich einordnen? Weil du schreibst jetzt, das ist kein Sachbuch, es ist kein Roman, es ist, wie würde man das einteilen?
Alle meine Bücher sind im gleichen Genre. Es ist ein Sachbuch. Aber okay. Sachbuch wird oft mit Ratgeber verwechselt, so in der allgemeinen Wahrnehmung. Und das stimmt nicht. Es ist ein Sachbuch und das Genre heißt erzählendes Sachbuch. Das heißt, es liest sich fast wie ein Roman, ist aber dadurch ein Sachbuch, dass es biografisch ist und nicht fiktiv ist. Es ist also ein Buch über Dinge, die wirklich stattgefunden haben. Mhm.
Also ich finde, wenn wir jetzt mal hier durchgehen, also das war das Erste, das Willkommen bei den Friedländern, da habt ihr einen Flüchtling bei euch zu Hause aufgenommen. Mhm. Und darüber, ich kann mir schon gut vorstellen, dass da sehr viel passiert ist, was man in einem Buch schreiben kann, allein durch die kulturellen Unterschiede und so weiter. Und dass es ja eigentlich auch nicht wirklich Alltag ist, dass jemand einen Flüchtling bei sich zu Hause aufnimmt. Soll mal schön die anderen machen, ne? Also da schon mal Hut ab für. Und dann, das Lustige ist, bei deinem Buch, ich weiß nicht, habt ihr an den Titeln lange gefeilt oder hast du von vornherein die Idee für die Titel? Weil ich finde, deine Titel, da weiß man sofort, worum es geht. Das ist super.
Titel ist ein unglaublich spannendes Thema. Der Titel wird gemeinsam mit dem Verlag gemacht. Das heißt, ich habe keine Freiheit mehr, komplett selber Titel auszudenken. Die haben schon eine Idee, die allerdings dann wieder mit mir abgestimmt wird. Also wir müssen beide glücklich sein mit dem Titel. Das ist der Gedanke dabei. Und der Verlag weiß natürlich, der spricht sich mit dem Vertrieb ab. Und der Vertrieb weiß, was auf dem Markt gerade gut läuft. Und da wird der Titel angepasst. Es gab eine Zeit lang so Buchtitel wie Der Mann, der 100-Jährige, der aus dem Fenster steht. Da war zum Beispiel, da ist schon eine ganze Geschichte auf dem Titel. Ja. Dann gab es eine Zeit lang kürzere Titel und so. Es wird also angepasst, was gerade so passiert. Genau das Gleiche gilt auch fürs Cover. Man guckt gerade, wie sehen die Cover in diesem Jahr aus? Und es gab Jahre, da waren immer Tiere vorne drauf und dann sind Blumen drauf. Und dann ist, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist ein spannender Prozess, wo der Autor sich mit dem Verlag abstimmt.
Ja, das hört sich jetzt alles logisch an, aber wie finde ich denn raus, dass jetzt gerade Tiere auf dem Cover angesagt sind? Ich meine, da muss ja irgendeiner damit anfangen. Und
das weiß ich jetzt auch nicht. Also bei Willkommen bei den Friedländern, das Cover war tatsächlich jetzt völlig angepasst an das Thema. Es zeigt ja einfach uns alle auf dem Sofa mit dem Mann aus einem anderen Land dazwischen. Und das Cover zeigte schon die Geschichte, erzählt schon die Geschichte. Und der Titel war damals angelehnt an den Film Willkommen bei den Hartmanns, glaube ich.
Hartmanns, genau, ja.
Und genau, und es ist ja so ein bisschen dieser Synergieerfolg, so ein bisschen wie wenn Rossmann sich neben Budni setzt und wenn das eine gut läuft, dann läuft das andere vermutlich auch gut. Und zumal Ich glaube auch ein bisschen, weil der Name Friedländer einfach gut funktioniert. Fried und Länder, also ich meine, das passt einfach wahnsinnig gut zu diesem Thema auch.
Okay, und dann hast du jetzt noch, was war das zweite? Ich glaube, das ist auf deiner Homepage ganz in der Reihenfolge.
Das zweite Buch ist, ich habe jetzt genau das richtige Alter, muss nur noch rauskriegen, wofür.
Genau, da ist ein Tier vorne drauf. Das ist ein Alpaka?
Ein Lama.
Ein Lama, okay, fast.
Da war ich total irritiert und gesagt, um Himmels Willen, warum muss denn da ein Lama drauf? Und da haben die gesagt, weil...
Haben jetzt alle.
Und dann habe ich tatsächlich mal bei Amazon so reingeguckt und im Buchhandel und so. Und plötzlich sieht man, dass überall Kätzchen drauf sind und denkt man so, hey, jetzt merke ich das erst. Okay. Und Lama war tatsächlich überall, auf allen Bechern, auf allen Servietten. Also Lama war der Hit. Und keine Ahnung. Also ich sage da nichts zu, aber so funktioniert's.
Das ist so ein Trend. Das ist ja, wenn man, also es war, glaube ich, vorletzte Buchmesse war das ganz krass mit New Adult und so.
Ja.
Und da haben sie ja eine eigene Halle für aufgemacht quasi. Mhm. Und da kam er dann da rein, da war alles rosa. Komplett die Halle rosa, weil alle Cover irgendwie gleich waren. Findest du es gut oder findest du es dann eher im Sinne der Verkaufsförderung akzeptabel? Oder weil, sind wir mal ehrlich, weil es ist ja dann, hebt sich ja nicht wirklich dann ab von der Masse, oder?
Es ist immer eben die Frage, nutzen wir den Synergieeffekt? Also alle, nicht, das läuft gerade, wir springen damit auf. Ja. Oder machen wir Alleinstellungsmerkmal, was aber nicht, ich glaube, dass man natürlich schon ein wenig dem Markt folgt. Der Vertrieb folgt dem Markt. Und der Verlag folgt dem, was der Vertrieb sagt und was einfach sich gut verkaufen lässt.
Ja, so. In dem Moment. Ne? Aber es
im Moment. Und der nächste Titel, ist das verboten oder darf ich das? Eine fröhliche Anregung zum Regelbrechen. Und da haben sie einen Bären vorne drauf gesetzt. Und genau,
mit
der
Maske.
So.
Ist das eine Schlafmaske oder?
Genau, der, ich glaube, er schlägt aus dem Honigglas, nicht? Irgendwie so.
Ja, genau.
Und da habe ich gesagt, damit war ich nicht glücklich. Und weil dann das Cover eigentlich so für mich ein bisschen davon abgelenkt hat, dass es sich um ein sehr ernsthaftes Buch handelt auch. Mhm. Und auch ernste Themen. Und da bekam ich dann auch manchmal die Rückmeldung, dass Leute sagten, hätten wir jetzt nicht gewusst, worum es geht und dass du es geschrieben hast, so gegriffen hätten wir nicht danach. Wir hätten gedacht, es wäre was Albernes. Ja. So, nicht? Also so sind immer, ich weiß es nicht. Also da habe ich, und dann habe ich gesagt, beim nächsten Buch, jetzt ist absolut Schluss mit Tieren. Und dann bei dem Jungsbuch, genau, da haben wir wieder was anderes, eine andere Optik wieder gemacht mit Jungs. Da geht's,
Mami ist die Beste meistens.
Genau, und da ist ja wieder ein Cover, was irgendwie auch die Geschichte aufhängt.
Genau, aber ist auch noch ein Untertitel über das wilde und wunderbare Leben mit Jungs.
Ja, genau. Ja.
Das werde ich meiner Frau empfehlen. Wir haben auch zwei Jungs und die
unbedingt.
Ist absolute Jungsmama ist es.
Ach, das ist...
Ich habe ja so die Theorie, dass die Mütter eher mit den Jungs können und umgekehrt, also die Väter eher mit den Töchtern. Aber das ist jetzt nur so eine lose Idee.
Ja, kann ich jetzt nicht zu sagen, weil ich ja, wie gesagt, ich habe ja keine... so, ich habe nur Jungs. Aber ja, ich glaube, das Jungsmutter-Thema ist wieder eine ganze Podcast-Folge.
Ja, glaube ich auch, ja. Aber ja. Hast du vier Beschützer, ist doch super. Also,
ja, und was ist, ich war auch so oft, weil Jungsmütter oft so ins Klagen kommen, das kenne ich ja auch. Jungs sind wild und ist schon eine Herausforderung manchmal.
Ja.
Aber dann kommt so, Jungs haben es in der Schule so schwierig, die Lehrer sagen immer, ach, die wilden Jungs im Kindergarten. Und es wird so viel denn irgendwie sich beklagt über Jungs. Und das ging mir ziemlich auf den Senkel. Und ich finde, Jungs sind halt Jungs und dürfen auch so sein. Und am Ende des Tages, ich habe in diesem Buch natürlich von meinen ganzen Abenteuern und wo die Unterschiede sind und was man halt mit Jungs erlebt, was auch für besonders für Frauen sehr fremd manchmal ist. Aber ich habe natürlich auch wahnsinnig viel gelernt von den Jungs. Und ich finde, das vergisst man manchmal. Also dass die auch ganz besondere Skills uns Frauen mit auf den Weg geben. Und ganz viele Sachen habe ich in einer sehr steilen Lernkurve und unter sehr harten Bedingungen gelernt. Weniger zu sprechen und konkreter zu sein. Und also ganz viele, ich fand das sehr, sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja, grundsätzlich sind Männer ja relativ einfach. Also ich kann mal ein Beispiel bringen zum Beispiel. Also ein Beispiel, ein super Satz. Egal. Frauen reden also es ist jetzt wieder pauschalisiert, ne, aber sehr oft pauschal, also verklausuliert heißt das, glaube ich. Es war ein Beispiel, wir waren im Urlaub und ich wollte im Hotel essen und meine Frau hat aber erkannt, dass es da nicht gut ist. Also die hat es irgendwie gespürt, das Restaurant ist nicht gut. Und dann sind wir aber nochmal spazieren gegangen und dann hat sie bei jedem zweiten Restaurant gesagt, guck mal, hier ist ja auch schön. Bei mir als Mann kommt an, ja, hier ist schön, gehen wir weiter. Aber sie wollte woanders essen. Ne? Und das hat sie, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesagt. Steffi, wieso sagt die denn, dass es hier auch schön ist? Ja, ich sehe doch, dass es hier schön ist. Ne? Und dann sind wir ins Hotel zurück. Das Essen war eine Katastrophe. Und dann sagt sie, ja, deswegen habe ich doch gesagt, lass uns woanders essen. Ich, wann hast du das gesagt? Ja. Und sie sagt, ich habe doch gesagt, hier ist auch schön. Ja, klar ist da schön. Bei mir kam an, hier ist es schön. Ja. Und nicht, ja. Ich will da essen. Dann sag mir, ich möchte nicht im Hotel essen, ich will da essen. Und dann essen wir woanders. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ja, ich hab's halt einfach, es kam bei mir nicht an. Ja.
Nee, das ist total lustig. Und ist wirklich eine Kommunikation, funktioniert da anders.
Ja.
Und dieses Klartext-Sprechen ist viel wichtiger, nicht?
Ja.
Also, das ich zu lernen das. Auch. Ja, ja. Und Männer meinen das gar nicht böse. Und ich meine, ein Wäschekorb, den man an die Treppe stellt, da würde man als Frau sofort verstehen, der soll wahrscheinlich nach oben. Aber der steht ja eine Woche, wenn ich nicht zu dem Gericht mache. Dieser Wäschekorb, den könnt ihr mit hochnehmen. Ach so, hat keiner gesagt.
Der Mann läuft dran vorbei, wieso steht der Wäschekorb hier und geht weiter?
Springt rüber oder so.
Genau.
Das sind lustige Sachen. Und es gab auch so Situationen, da habe ich auch das Beispiel, sage ich ganz oft, dass ich irgendwie abends total müde war. Und dann musste der Hund noch raus und dann kam mein Sohn und ich habe gesagt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ich habe auch schon eingekauft und ich war am Schreibtisch und die Geschirrmaschine und dann musste ich noch ein Geschenk besorgen. Ich bin so erschöpft, also Geleier. Mhm. Und dann, könntest du mit dem Hund rausgehen? Und dann hat er gesagt, weißt du was, Mami, dein ganzes Gejammer will hier keiner wissen und das ist auch wirklich anstrengend. Sag doch einfach, könntest du bitte mit dem Hund gehen? Und schon geht's los.
Ja.
Nicht? Und da habe ich gedacht, ja, also nicht, keiner will es wissen. Keiner sagt, irgendwie räumt du eine Geschirrmaschine aus, weil wenn du später mal heiratest, dann möchtest du eine Frau haben, die im Haushalt helfen. Und ich hatte ein ganz erleuchtendes Gespräch zu dem Jungsbuch mit dem Erziehungswissenschaftler Dr. Winter. Der hat für Jaco O., kennst du vielleicht?
Ja.
Und der hat von Jaco O. so einen Vortrag gehalten vor 100, weiß nicht, ich glaube 100 Eltern. Und das war so, so lustig. Das habe ich auf YouTube gefunden. Und dann habe ich ihn anschließend angerufen. Und er hat zu mir gesagt, dass Männer so gar nicht funktionieren. Und dass man mit Jungs keinen Satz, das werde ich nie vergessen, Sätze sagen soll, die nicht mehr als 7 Wörter haben. Und einfach stopp, einfach nicht mehr sprechen. Der Rest geht einfach nur links rein und rechts raus.
Ja.
Und also, dann habe ich das geübt und habe gesagt, kannst du bitte den Rasen mähen jetzt? Dann habe ich das Zimmer verlassen. Und mein Sohn wollte gerade, hat gesagt, ja, aber ich bin noch ein bisschen müde und je später. Und ich habe einfach das Zimmer verlassen. 10 Minuten später saust er mit dem Rasenmäher durch den Garten. Nicht?
Es funktioniert.
Und es war so lustig. Und das, ja, insofern lernt man eine Menge. Und jetzt bin ich selber schon so sensibilisiert mit dem Thema. Weißt du, wenn jetzt irgendwie die Großmutter erzählt hat, wenn ich frage, willst du Sonntag zum Kaffee trinken kommen? Und dann fängt sie an, mir ihren ganzen Wochenplan zu erzählen. Ja, Montag kann ich nicht, da muss ich ja zum Friseur. Und Dienstag kommt meine Freundin. Und dann sage ich so, oh mein Gott, wann kommt sie denn endlich zum Punkt? Ich habe auch nur... Und da bin ich, ja, man kann was lernen.
Ich habe das meiner Frau, ich finde, ich sage, abgewöhnt, aber also es ist immer noch schwierig für sie, aber sie hat keinen Führerschein und ich fahre die eigentlich fast jeden Tag auf die Arbeit, also wenn ich nicht selber arbeiten muss. Und dann sagt die mir auf der Fahrt dahin, was ich nicht machen soll und zwischendrin sagt sie mir, was sie gerne hätte. Also sie hat mir so viel Informationen gegeben, wo ich dann irgendwann nicht mehr wusste, was ist denn jetzt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Weil sie mir so viel erzählt hat, was ich nicht machen soll.
Zum Beispiel?
Wenn du einkaufen gehst, dann bring bitte kein Toastbrot mit, sondern Toasties oder sowas. Ja, das sind so Sachen, die da komme ich nicht mit klar. Und dann habe ich gesagt, sag mir einfach, was du haben willst, dann kriegst du das. Kein Problem. Ich mach alles für dich. Aber hör auf, mir zu sagen, was ich nicht machen soll, weil es überfrachtet mich. Da komme ich durcheinander. Und was sie auch immer ein großes Problem hat, ist, wenn ich Ersatzprodukte mitbringe. Also das heißt, sie will ein Shampoo. aber sie will das Shampoo. Ja, und da darf kein anderes sein. Und in meinem Männerkopf ist ja, dann bringst du ihr halt ein anderes Shampoo mit, tust du ihr was Gutes. Nee, sie will dieses. Fertig. Und sonst kein anderes. Da musste ich auch hart dran arbeiten, weil für mich als Mann ist Shampoo ist Shampoo. Ja? Ich meine, ich habe eh eine Glatze, ist mir eh wurscht. Aber die Ersatzprodukte bei einer Frau geht gar nicht. Ja? Das ist ja über Jahre lang getestet, was das Beste für sie ist.
Und nee, aber das sind wirklich so Kommunikations... da redet man aneinander vorbei, ohne es böse zu meinen oder ohne falsch einfach... Ja, genau. Ja. Spannend, auf jeden Fall. Also kann ich sehr ans Herz legen einer Frau das Buch.
Unbedingt. Sie ist ja selbst eine Jungsmama. Ja, und jetzt hast du dein aktuelles rausgebracht, das heißt Halbzeit mit Aussicht. Untertitel ist unser Dreizeiltanz zwischen Abschieden und Abenteuern. Das hört sich jetzt wieder ein bisschen ernster an.
Genau, es geht, also genau genommen, Halbzeit ist jetzt ein bisschen, ist ja ein hehres Ziel, wenn man schon 60 ist. Insofern ist es nicht die Halbzeit, aber die Zielgruppe ist schon 50 plus und auch das ist vermutlich ja nicht die Halbzeit. Aber zwei Drittel Zeit oder mit Aussicht hört sich irgendwie komisch an. Und genau, und dieses Buch beleuchtet diese Zeit, in der die Kinder erwachsen werden, das Haus verlassen. Gleichzeitig ist oft das Jobende in Sicht. Gleichzeitig zerbrechen manchmal auch Beziehungen oder Ehen enden. Es sind ganz viele Umbrüche, also vieles kommt häufig zusammen und man muss sich komplett auf eine neue Lebensphase einstellen. Und man darf da nicht hängen bleiben in den Abschieden, sondern es hat beides bereit sozusagen. Ich finde es, auch ich, mein jüngster Sohn zieht jetzt auch demnächst aus, nehme ich mal an, und dann ist das eine neue Lebensphase. Da bin ich zum ersten Mal seit 31 Jahren ohne Kind zu Hause. Mhm. Und das ist natürlich wirklich eine neue Lebensphase. Und die hat beides. Es gibt Momente, da sehe ich irgendwie Mütter mit ihren Kindern an der Hand rumlaufen oder Radtouren machen, alles, was man so macht mit kleineren Kindern. Und dann werde ich so wehmütig, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss gleich weinen, weil ich daran denke, wie schnell diese Zeit vergangen ist. Und andererseits war sie natürlich auch anstrengend und es hat immer beides. Und so schwankt man zwischen Abschiedsschmerz und Aufbruchstimmung. Und man darf die Aufbruchstimmung nicht vergessen. Und die Tatsache, Greta Silva hat so einen tollen Satz gesagt, den habe ich auch übernommen. Die Zeit zwischen 60 und 90 ist genauso lang wie zwischen 30 und 60.
Ja.
Und wenn man sich vorstellt, was zwischen 30 und 60 passiert ist.
Brutal.
Genau. Dann ist jetzt verdammt viel Zeit, in der man verdammt viel tolle Sachen machen kann. Vorausgesetzt natürlich, man bleibt gesund. Und das sich vor Augen zu halten und immer wieder auch zu üben, denn es braucht auch Übung wieder sozusagen, den ganz kompletten Freiheitsradius ausnutzen zu können, das ist einfach wie ein Muskel, der nicht benutzt worden ist. Und ja, und das ist sehr spannend.
Tolle Vergleiche. Aber wenn ich jetzt, also dieser Satz ist klasse da mit den 30 und 60.
Ja,
wenn
oder?
Man überlegt, zwischen 30 und 60, ich habe so ein Jahrzehnt, das ist bei mir komplett aus dem Kopf verbannt, weil da so viel los war. Und das ist von 2000 bis 2010. Da haben, also unsere Kinder sind aufgewachsen quasi, sind größer geworden. Das war ja schon mal, ja, ist ja normal, Stress. Da bist du ständig beschäftigt. Dann haben wir ein Haus gebaut, das war brutal. Dann hat sich beruflich, meine Karriere habe ich vorangetrieben mit zig Lehrgängen. Ich habe einen Rettungsassistent gemacht, ich habe einen Lehrrettungsassistent gemacht, Feuerwehrkurse und noch und nöcher und so weiter und habe da versucht, meine Karriere voranzutreiben. Und da ist so viel passiert in diesem Jahrzehnt, dass für mich das so ein verlorenes Jahrzehnt ist, weil ich einfach eine Reizüberflutung hatte und ich weiß gar nicht mehr, was da so alles, also Daten aus diesem Jahrzehnt, keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Und meiner Frau geht es ähnlich, weil da zu viel los war einfach, ja.
Und das ist ein wunderschönes Beispiel, was mich sehr berührt, Weil natürlich, es gibt Zeiten, wo so viel los ist, da sitzt man nicht immer nur auf der Wiese und schaut seinen Kindern zu, wie niedlich sie durch den Garten hüpfen.
Nee, keine Zeit.
Weil man tausend andere Sachen gleichzeitig hat. Und dann denkt man später, also Mann vielleicht nicht, aber ich habe dann später gedacht, warum habe ich nicht noch bewusster diese Zeit genossen und so, aber weil es einfach nicht funktioniert. Es gibt einfach Zeiten, wo alles gleichzeitig kommt. Es geht ja nicht nacheinander.
Ja.
Und das ist dann so viel. Bei mir kam noch Scheidung dazu, Umzüge, Berufswechsel, Kinder groß. Ja, ja, und genau, was du sagst, es ist ja auch eine Phase, wo man den Beruf so verfolgt.
Ja.
Also genau, und dann ist die Zeit plötzlich weg. Aber sie ist natürlich, sie hat stattgefunden mit sehr vielen schönen Momenten auch. Also sie ist nicht, wie du sagst, ganz, aber es kommt einem so vor. Ich kann genau verstehen, was du meinst. Ja,
es ist so grau, wenn ich da so drüber nachdenke. Es ist so ein Schleier über diesem Jahrzehnt. Und ich habe dann, genau, mein erstes Buch ist erschienen 2008, kam auch noch dazu. Ja, das war alles so viel, einfach zu viele entscheidende Momente, die also wirklich auch nachhaltig gewirkt haben dann am Ende, dass ich da komplett raus bin, wann was genau passiert ist. Also was ich mir angewöhnt habe, ist, ich habe sehr, sehr viele Bilder hier an meiner Wand hängen in meinem Studio hier, wo ich halt so quasi unser Leben mit abgebildet habe. Aus jeder Phase sind hier Bilder. Und wenn man da so drüber guckt, dann ist das schon so eine Konservierung von Erinnerungen, weil es sind so viele schöne Momente dabei. Und es sind sogar noch, also meine Kinder sind beide erwachsen, und es sind sogar noch hier Bilder von den Kerlen, die, wo sie 2-3 Jahre alt sind und so. Und das ist vielleicht eine gute Methode, das einfach zu konservieren, sich daran zu erinnern, wie schön das Leben eigentlich sein kann. Ja, wenn die Einflüsse von außen nicht wären, wie zum Beispiel der Beruf oder sonst irgendwas oder die Schule, die dann immer wieder ins Leben reinpiekst und also
ja, Schule, genau. Also es sind ja so viele Themen gleichzeitig, dass man abends nur noch erschöpft ins Bett fällt und ja, und das geht allen so, aber es kommt in dem Moment, wenn man älter wird, für mich zumindest, wo man plötzlich denkt so, wow, das ist irgendwie so vorbeigegangen, wo ich sehr, sehr sentimental werde. Und ich habe meinen 4 Söhnen jeweils zum 18. Geburtstag ein Album gemacht über ihr ganzes Leben. Und zwar nicht digital, sondern dann wirklich nochmal händisch, weil ich da Fahrradführerscheine eingeklebt habe. Freischwimmerabzeichen, Seefischen heißt es, glaube ich.
Ja.
Weihnachtswunschzettel.
Toll.
Und also als ich dieses Album, ich habe so Kisten, wo ich alles reingeschmissen habe, und dann habe ich also sicherlich 2-3 Monate bei jedem Album habe ich gebraucht, um diese Kisten zu sichten, um die Sachen rauszusuchen, die Fotos. Ich habe manchmal geweint und es war also einfach so berührend, durch diese ganze Zeit zu gehen und das nochmal in einem Album festzuhalten bis zu diesem 18. Geburtstag. Ganz verrückt. Und
das ist ja eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja.
Unfassbar. Ja. Und aber als sie dann 18 wurden, da war ich schon so vorbereitet. Ich hatte das alles schon für mich abgearbeitet, dass ich dann zum Geburtstag eine vergnügte Rede für sie halten konnte. Weil meine ganzen Gefühle, die steckten schon in diesen Monaten vorher.
Ja.
Und das finde ich eben, kann ich jetzt auch elegant übertragen auf das neue Thema. Ich habe ja das neue Buch geschrieben, während mein Sohn im Auslandsjahr war. Also ich wusste, er kommt nochmal wieder, aber es ist so Empty Nest auf Probe. Und ich bin ein Mensch, der gerne vorbereitet ist. Und ich dachte, ich muss das jetzt mal checken. Wie geht's mir damit? Was mache ich damit? Und dann habe ich ja in dem Buch ein Jahr voller Selbstversuche gemacht. Und
Wollte ich noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, also genau. Und dann kam er wieder. Und ich habe in diesem Jahr jetzt einen Plan entwickelt. Also ich habe mich so viel beschäftigt mit den Dingen, dass ich glaube, dass ich jetzt besser vorbereitet bin, wenn er im nächsten Jahr auszieht. Und mein Blickwinkel hat sich geändert auch, aber da können wir noch drüber sprechen dann, ja. Mhm.
Also hier, ich kann es aber kurz vorlesen. Also Adrian Friedländer stützt sich in Selbstversuche und Abenteuer. Sie bucht einen Aufräumcoach, reitet durch Südafrika, tanzt nackt vor dem Spiegel, übt sich im Schweigen. Das interessiert mich mal. Er testet betreutes Daten, finde ich auch irgendwie Fragen über Fragen. Geht Boxen, kann man sich noch erklären, lässt sich hypnotisieren. Sie spricht mit Freundinnen und Expertinnen, um herauszufinden, wie gelingt der Drahtseiltanz zwischen Abschieden, Neuanfängen und Abenteuern. kann ich alles nachvollziehen, außer übt sich im Schweigen. Da hätte ich Fragen. Was hast du ein Schweigedings gemacht im Kloster oder was ist das?
Genau, Schweigen ist ja immer so eine Geschichte, die sehr gehypt wird, auch Aufenthalt im Schweigekloster und solche Geschichten und Achtsamkeit und wie komme ich in der Ruhe zu mir selbst. Und das stand schon lange auf meiner Löffelliste, anderes Thema aus dem Buch. Und dann habe ich das auch in dieser Zeit gemacht, weil ich ja plötzlich diese Zeit hatte. Es war keine Schule mehr, der Sohn war nicht da. Und dann habe ich mich 4 Tage eingebucht. Es war kein Kloster, da habe ich keinen Platz mehr bekommen, so kurzfristig. Und ich war ja ein bisschen im Zeitdruck durch die Bucharbeit. Aber ich war an einem wunderschönen Ort, Obleven, in einem Schweigehotel.
Ah, so
ist und das war, ja, was möchtest du wissen? Also das war eine ganz besondere Geschichte. Ich habe auf dem Hinweg noch Podcasts gehört, Freunde angerufen, so ein bisschen wie früher, als ich geraucht habe. Schnell nochmal 5 Zigaretten vorm Langstreckenflug. Nochmal ganz viel Worte rauslassen. Und dann habe ich mein Handy ausgestellt und habe da diese 4 Tage ohne Handy verbracht. Ohne Handy und ohne Worte. Und habe schweigend gegessen in der Gruppe, bin allein spazieren gegangen und habe 6-mal am Tag wurden Meditationen angeboten. Ich habe vielleicht 4-mal mitgemacht. Und dieses Nicht-Sprechen hat schon, das ist schon eine besondere Situation, weil natürlich viel mehr Platz ist für Gedanken. Mhm. Und auch da hatte ich Momente, dass ich spazieren gegangen bin und plötzlich irgendwie auf einer Bank am Meer saß und plötzlich so weinen musste, weil mir klar geworden ist, dieser Abschiedsschmerz von den Kindern, diese Zeit, die niemals mehr wiederkommt, überhaupt all die Jahre, die niemals mehr wiederkommen. Und in so einer Stille ist da Platz für diese Gedanken. Und im Alltag kann man sie einfach wegdrücken und dann macht man wieder irgendwas und geht auf Instagram und checkt irgendwas. Und in dieser Ruhe kam einfach wahnsinnig viel hoch. Auch in den Meditationssitzungen. Und was soll ich sagen? Auch es gab auch eine Bibliothek und diese Erfahrung, auch Menschen zu begegnen in dem Hotel und nicht in diesen Smalltalk verwickelt zu werden. Also man ging in diese Bibliothek und ich musste jetzt nicht sagen, ach, sind Sie jetzt auch im Urlaub und so, sondern ja. Es war in Ordnung, dass ich mich einfach schweigend mit mir selbst beschäftigt habe und ein Buch gelesen habe und ich wusste, es spricht mich jetzt keiner an. Und beim Essen war es besonders lustig, wenn man nebeneinander saß. Und dann hat man sich einfach aufmerksam beobachtet und hat geschaut, wer möchte jetzt die Kartoffeln haben? Ja. Und das wurde rumgereicht. Und es war am Anfang ganz schräg und auch da eine Erleichterung, weil ich dachte, vielleicht möchte ich jetzt gar nicht diese ganzen Geschichten, diese Smalltalks hören. Vielleicht möchte ich einfach das Essen ganz bewusst wahrnehmen, ganz bewusst aus dem Fenster schauen aufs Meer und in dieser Stille sein. Also das war schon ein ganz besonderes Erlebnis, was ganz besondere Lebensthemen nochmal hervorgebracht hat, mit denen ich mich dann im Anschluss auch beschäftigt habe.
Und ist das so ein bisschen so eine Seelenreinigung auch gewesen?
Ja, so eine Art. Nicht? Zumindest wird einem nochmal ganz bewusst, was wirklich sozusagen oben aufliegt als nächstes. Für mich war am allerschwierigsten, nicht ans Handy zu gehen. Also ich bin ja so ein bisschen Control-Freak und ich hatte den Hund abgegeben, logischerweise, der war ja noch sehr, der Hund war noch zu Hause irgendwie und mein Sohn, war der eigentlich schon im Ausland, das weiß ich im Moment gar nicht mehr, aber am Ende des Tages zu schauen, ist alles bei euch in Ordnung, geht's allen gut? So habe ich die ganze Zeit gedacht, wenn ich jetzt das Handy nicht kontrolliere, wer weiß, vielleicht ist irgendwas passiert, vielleicht hatte jemand einen Unfall, vielleicht ist der Hund krank, vielleicht brennt die Wohnung. Also mich von dieser pausenlosen Kontrolle loszureißen, das war eine ganz große Erfahrung und auch der Impuls, sofort Foto zu verschicken, von meinem Blick aufs Meer, vom Zimmer, von einfach alles nicht zu machen, nicht zu teilen, nicht zu kontrollieren, nicht zu checken, keine Kommunikation. Und dann habe ich auf der Rückfahrt nach 4 Tagen das Handy wieder angestellt. Und es gab, glaube ich, 2 Nachrichten. Ich dachte, jetzt kämen irgendwie 100 Nachrichten. 2 Nachrichten von einer Freundin. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Punkt. Und ja, das war irre und hat mir gezeigt, ich muss mal diesen Kontrollimpuls abgeben, aufs Leben vertrauen. Es funktioniert auch alles ohne mich. Allein diese alleine, dass ich das in Frage stelle, zeigt ja schon, was bei mir los ist. Natürlich ja. Funktioniert alles ohne mich. Das war also sehr, sehr, sehr spannend für mich, diese Zeit. Und das sehr erholsam natürlich auch.
Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Mache ich, wenn ich Zeit habe.
Ja.
Wenn es das Leben zulässt. Aber ich habe auch nicht mehr so lange bis zu meiner Pension. Ich bin jetzt zum Glück Feuerwehrmann. Ich kann mit 60 gehen und ich sehne den Tag so herbei, dass ich dann...
Ja? Endlich, ja, und hast also, du einen Plan dafür?
Ich habe einen Plan, so viel zu schreiben, wie geht. Und meine Kreativität auszuleben bis zum Exzess. Das ist mein Plan. Ich will, ich will einfach nur noch das machen, was ich will. Und nicht mehr fremdbestimmt sein. Das ist mein größtes Problem, dass ich, also ein Kollege von mir hat mal schön gesagt, Arbeit stört eigentlich nur. Ich meine, ich habe einen tollen Job, ja, es ist alles cool, mein Leben. Also ich sage mir, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, aber ich bin dennoch fremdbestimmt. Und das ist das, was mich am schlimmsten irgendwie beschäftigt, dass ich nicht das machen kann, was ich will. Und das ist
also zumindest nicht zu immer nicht immer wann du's
genau willst. Das andere über meine Zeit verfügen, weißt du?
Ja, das ist genau das und das ist ja genau dieser auch das ist ja genau auch dieses Thema in dem Buch irgendwie man ist immer daran gewöhnt, dass die Familie über die Zeit verfügt, dass die Kinder da sind, dass immer der Job da ist. Und plötzlich ist das alles nicht mehr da. Ja. Und das gibt einerseits Raum für ganz viele Sachen, so wie du erzählst, wo du dich drauf freust und den du nutzt, weil du tolle Sachen machst, weil du diese Podcasts machst, weil du Bücher schreibst, weil du kreativ bist.
Ja.
Und aber das genau das ist das Rezept für diese Zeit. Ich habe auch mit einer Ärztin und Psychiaterin gesprochen, die macht Coachings und betreut Menschen in Wandlungsprozessen. Mhm. Und die hat gesagt, das große Problem ist eben, nehmen wir dein Beispiel, du bist erfolgreich in deinem Job, wahnsinnig erfolgreich, das heißt, du bekommst jeden Tag Rückmeldung, alles gut gelaufen, ne, alles, was deine Aufgaben sind, hast du erfolgreich gemanagt, Krisen bewältigt, du hast alles super geschafft. Das heißt, du kriegst immer so ein Dopamin-Bestätigung, dass du machst es toll. Du machst das richtig, du machst das gut, du kriegst Selbstbestätigung und so weiter. Und dann ist plötzlich die Stunde null und das ist weg. Und jetzt stell dir vor, du hättest keine Interessen. Du würdest kein Buch schreiben und keinen Podcast machen und dann bist du einfach zu Hause plötzlich, Ende.
Das ist schwierig, ja.
Genau, und dann fehlt dieses Dopamin, dieses Glückshormon irgendwie und ich bin jetzt keine, kann sein, dass ich etwas Falsches sage. Auf jeden Fall ist das wie beim Drogenentzug. Ganz plötzlich hast du kalten Entzug und da kommt nichts mehr. Und dann kommt diese Depression und dann kann eine traurige Zeit kommen und diese ganzen, ja, Emptiness-Depressionen, Frust über Jobende, was oft die Menschen begleitet. Und wenn du rechtzeitig, auch so wie du es machst, rechtzeitig schon etwas anderes aufbaust, dann ist das wie eine Drogenersatztherapie sozusagen. Das heißt, du baust parallel etwas aus, auf was dir die Glücksgefühle und die Bestätigung schenkt, in einem Bereich, der dir Freude macht, dass du ganz elegant aus dem Job aussteigen kannst. Und das ist eigentlich auch die Botschaft meines Buches. Sucht euch, was möchtet ihr dann machen? Habt dann so ein bisschen einen Plan, schon ein bisschen vorher haben. Das hilft ungemein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe einen Plan. Und der Plan ist, wirklich das Leben zu genießen, jede einzelne Sekunde davon, solange es geht. Ich habe ganz gute Chancen, alt zu werden. Meine Eltern sind beide noch am Leben mit 86 und 83 Jahren. Ich denke auch, dass also innerlich, ich sag mal, die Knochen sind morsch, aber die Organe funktionieren noch. Also die machen noch ein paar Jahre. Mhm. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und deswegen habe ich, meine ich, so ganz gute genetische Voraussetzungen, sehr alt zu werden. Das Problem ist, meine Lieben müssten eigentlich mit mir alt werden, weil das wäre ein Problem, wenn die nicht mehr da sind. Also ich verbiete meiner Frau gar nichts, außer vor mir zu sterben, sage ich immer. Mm-hmm. Und aber ansonsten, ich bin so gut vorbereitet, weil ich hole mir schon seit vielen Jahren meine Befriedigung über meine kreative Arbeit. Und ich sage auch immer, ich mache das nicht für Geld oder so, ich mache das für die Freude und weil ich gerne Leute unterhalte und weil ich dann Spaß dran habe und weil es mir damit besser geht. Ne? Also ist jetzt ein Beispiel, ich habe jetzt einen Kumpel von mir, der hat eine Kleinkunstbühne quasi übernommen und für den mache ich jetzt die Plakate. Und er sagt, ja, ich gebe dir Geld dafür. Und ich sage, nee, lass mal. Ich weiß, dir steht das Wasser bis zum Hals, was soll das denn? Warum soll ich denn jetzt Geld für mich? Es kostet mich 5 Minuten, dieses Plakat zu erstellen. Ja, cool. Und ja, aber du machst es, ja, hier, pass auf, wenn du Erfolg hast, dann gib mir was. Bis dahin bist du jetzt still und ich mache das für dich. Weil mir das Spaß macht, weil ich den gerne unterstütze und weil ich da Freude dran habe und weil der eigentlich meinen Traum lebt im Moment, weil ich hätte gern auch so eine Bühne, habe aber nie die Eier gehabt, das durchzuziehen. Ja, weil, wie gesagt, Beamter auf Lebzeit ist irgendwie schon geil. Und deswegen, ich hatte da nie das Risiko eingehen können, so einen Keller aufzumachen, so einen schönen. Ja. Und ich habe mich so gefreut für ihn, dass er das gemacht hat. Und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und der muss das Ding jetzt ins Laufen bringen. Und also, wenn ihr das hört, alle geht in Posthof Keller nach Hadersheim, unterstützt den Markus da, damit das da weitergeht. Und wie gesagt, dann ist er dann dankbar. Und ich sage, jetzt komm, alles gut, reden wir nicht mehr drüber. Und wenn du jetzt Millionär bist, dann gibst du mir was ab. Ja, und so denke ich halt. Ja.
Ja, guck mal, das ist, jetzt hast du wunderbar zusammengefasst, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen, weil genau so funktioniert es, dass du irgendwie etwas machst, was dir Bestätigung gibt. Und dann ist dir das Geld nicht unbedingt das Wichtige. Alleine, dass du sagst, ich habe dann ein tolles Plakat gemacht, jemand freut sich drüber, das hilft.
Ja, darum geht's.
Das ist ja auch das Ehrenamt-Prinzip, dass viele nach der Pensionierung sagen, ich mache jetzt Ehrenamt. Und weil natürlich auch die unglaubliche Bestätigung kommt.
Ja.
Und die Erfüllung kommt. Und man muss nur Augen auf, habe ich gelernt dabei, dass man, es ist nicht für jeden, jeder Job richtig, nicht? Also jeder muss dann schauen, was passt auch zu mir. Welche Tätigkeit passt zu mir? Das Ehrenamt passt vielleicht nicht zu jedem. Dann sucht man sich was anderes. Ja. Man muss schon schauen, was ist meine, wozu habe ich Lust? Ja.
Ja, und dann fang doch einfach an, Rollschuh zu laufen oder sonst irgendwas. Ist doch egal, Hauptsache, das macht Spaß. Und darum geht's ja. Und weiteres Beispiel ist auch, wenn ich, also beim Schreiben habe ich so viel mal oft den Punkt erreicht, so komm, ich werf die Scheiße hin, ich habe keinen Bock mehr, wieder irgendwas schiefgelaufen, also die Verkäufe stimmen nicht oder sonst irgendwas oder hast du irgendwie. Irgendwas ist immer, ne? Und gerade so, wenn du längere Zeit kein Buch veröffentlicht hast, dann flacht das alles so ein bisschen ab und du bist am Arbeiten oder du steckst fest bei irgendwas und so und denkst so, ah, ich habe keinen Bock mehr. Und dann kommt die nächste Veranstaltung, eine Lesung, die macht dann wieder so einen Spaß, dieses direkte Feedback von den Leuten zu bekommen, die sich an meinen Geschichten erfreuen und dann sage ich, siehste, dafür machst du das.
Ja, genau.
Und einfach, ja, es ist vielleicht ein bisschen egoistisch oder vielleicht auch ein bisschen narzisstisch, keine Ahnung, aber ich finde es einfach schön, wenn den Leuten meine Geschichten gefallen. Und ich muss nicht jedem gefallen, davon muss man sich auch verabschieden, das wird niemals funktionieren, aber ich möchte die Leute unterhalten und ich freue mich, wenn die über meine Sachen lachen.
Ja, genau.
Ich bin ja eher so in der lustigen Ecke unterwegs und ich finde es toll, wenn die Leute meine Bücher toll finden.
Und genau.
Dafür mache ich das. Ja,
ja. Also. Wunderbar.
Und wunderbar. Ich werde so oft gefragt, wieso machst du die Podcast, verdienst du kein Geld mit? Ihr versteht das System nicht, Leute.
Nee.
Ja, hör mal mit dem Geld auf. Renn doch nicht als dem Geld hinterher. Ja, also ich mache das, weil ich da Spaß dran habe, weil mich das befriedigt, weil ich das toll finde und weil ich dadurch ein besseres Leben habe einfach. Ja.
Ja, aber das zeigt ja auch ein bisschen, wie die Gesellschaft funktioniert. Es geht immer um Geld.
Ja.
Und wir sind so erzogen, auch die Babyboomer-Generation, zu der gehörst du denn ja auch irgendwie noch,
ja,
oder?
Ja, ja.
Und wir sind natürlich auch wahnsinnig schaffe, nicht?
Also genau.
Und es muss alles irgendwie, nicht? Also nicht bloß nicht krank werden, immer arbeiten, auch wenn man krank ist. Und man muss immer was machen und immer was schaffen.
Unersetzlich, ja.
Genau, und die jetzigen Generationen sind da ganz anders. Da können wir eine Menge von denen lernen. Und ich glaube, das mal loszulassen, das Thema habe ich übrigens auch aufgegriffen. Auch da bin ich auch sehr, sehr betroffen. Also ich schaffe nicht, tagsüber mich mit dem Buch aufs Sofa zu legen. Also ich kann doch nicht einfach mitten am Tag auf dem Sofa liegen. Also dann bin ich da am Schreiben. Ja, so. Ich bin ja nicht krank. Und, und das ist schon spannend, dass man da so, dass man das wirklich lernen muss.
Ja, ist gerade, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil du mal eine Stunde Pause machst, ne?
Ja, das ist irre. Kennst du das auch?
Ja, ganz schlimm bei mir. Ich muss was machen. Aber das ist bei mir so ein innerer Antrieb auch. Also ich habe ja immer irgendwelche Projekte am Laufen, so, ich will die immer vorwärts treiben und so. Ich bin halt auch sehr ungeduldig, was das angeht. Aber ich kann nicht länger als eine Stunde auf dem Sofa, weil dann muss ich wieder was machen.
Ja, man, jetzt machen die Sachen ja auch Spaß, die man macht, aber trotzdem braucht man manchmal eine Pause.
Ja.
Und da habe ich da auch schon überlegt, also wenn ich nach dem Podcast, dann habe ich noch 3 Stunden, bis der Hund raus muss, in der Zeit kann ich das und das, also es ist ja Karfreitag, andere liegen jetzt irgendwie rum und am Sofa oder suchen oder malen Ostereier an oder so. Ja. Fällt mir auch sehr schwer. Und ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich das eben auch übertrage, auch mein jüngster Sohn lebt ja noch bei mir und neulich hat der mal morgens gesagt, ich habe Halsschmerzen, ich glaube, ich kann nicht zur Schule gehen. Dann stehe ich da wie so eine Gouvernante im Zimmer und sage, und wie schlimm sind die Halsschmerzen? Kann man damit wirklich in diese Schule gehen? Du könntest hier erstmal hinfahren und wenn es noch schlimmer wird, kommst du wieder. Und dann denke ich so, so bin ich aufgewachsen. Nicht?
Ja,
und dann habe ich aber die Kurve gekriegt, habe da kurz drüber nachgedacht, bin zurückgegangen ins Zimmer, habe gesagt, bleib mal liegen, ich mache dir jetzt einen Tee, du schläfst dich aus und ich melde dich in der Schule ab. Da habe ich die Kurve gekriegt, aber erstmal dieser Impuls, man geht immer zur Schule und man geht immer zur, also ja.
Ja, ja, schlimm.
Ja.
Aber ich muss mich, ich habe eigentlich so die Regel, sonntags mache ich nichts. Also wenn ich sonntags zu Hause bin, aber wenn ich nicht arbeiten muss oder so, dann Sonntag ist hier, mache ich mal den Faulen, aber ich krieg's nicht immer hin. Also ich muss mich zu Pausen zwingen, weil irgendwann kommt halt auch der Punkt, wo du zu viel machst und dann ist halt auch blöd. Ne?
Gut. Und was auch ganz lustig ist, dann habe ich mich schon mal gezwungen und habe gedacht, jetzt die Sonne scheint, ich lege mich jetzt mal eine halbe Stunde auf den Liegestuhl. Kaum liege ich da, kommt eine Nachbarin vorbei und sagt, na du lässt es dir ja gut gehen. Und bin ich mit so einem schlechten Gewissen sofort aufgesprungen. Statt zu sagen, ja prima, oder schöner Tag, da fühlte ich mich gerade zu erwischt. Also, da ist noch viel Luft nach oben.
Gut, jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde rum. Du hattest Angst, dass du keine 5 Minuten schaffst, ist doch super. Ich habe noch eine letzte Frage.
Das habe ich nicht gesagt, dass wir keine
5 Minuten. Was mich jetzt noch interessiert, wäre dann so meine letzte Frage, die ich noch an dich habe, ist, wie war das, als du erfahren hast, dass du einen Spiegel-Bestseller geschrieben hast?
Verrückt. Verrückt. Also, was soll ich sagen, wie das war? Das ist einfach, du meinst das erste Buch jetzt?
Ja, wo du als erstes Mal auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen bist.
Ja, das Jungsbuch war auch auf der Bestsellerliste. Und das erste war länger. Ja, das ist so, ja, es ist völlig verrückt. Ich ging irgendwie im Park, das weiß ich tatsächlich beim ersten Buch auch noch. Und ich ging im Park spazieren und dann rief die Agentur an, die für die PR zuständig ist, beim Verlag, beim Blanc-Vallée-Verlag damals. Und Katharina rief mich an und sagte, Adrienne, ich kann es dir jetzt schon sagen, dein Buch ist auf der Bestsellerliste, du hast es noch nicht gesehen, es ist noch irgendwie auf Platz so und so, es sind ja nur die Ersten. Und dann dachte ich irgendwie, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Also es ist wie so ein, ja, das war wirklich, da war ich wahnsinnig geflasht.
Ja.
Das war einfach wirklich ganz, ganz, ganz aufregend. Genauso aufregend war es, den ersten Vertrag zu bekommen, als mein Agent anrief und irgendwie sagte, ich habe einen Verlag, der würde wahnsinnig gerne dein Buch machen. Da stand ich auch so und dachte so die Zeit war mein Sohn lief um die Wohnung und ich saß da so mit so einem glücklichen, dämlichen Grinsen im Gesicht und dachte irgendwie so, jetzt ist gerade was passiert. Verrückt. Ja, tolle Momente. Mhm.
Was war die höchste Platzierung für das?
So, das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Ich habe Platz 8 im Kopf.
Wow.
Cool. Bin ich aber nicht, ich bin nicht sicher.
Okay. Das ist ja der große Traum von allen, den hast du dir schon mal erfüllt, das nimmt dir keiner, diesen Moment. Das ist doch schön.
Genau, das nimmt mir keiner und ja.
Toll. Okay, das werde ich mit meiner Literatur leider nicht schaffen, es sei denn, irgendein Wunder passiert. Ist ja geil. Aber das ist auch nicht mein Ziel, ehrlich gesagt.
Das muss auch nicht das Ziel sein. Was du gesagt hast, das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, wenn man auf Lesungen geht und die Rückmeldung bekommt, dass irgendjemand sagt, ich habe so gern dein Buch gelesen. Das ist der schönste Lohn. Nicht unbedingt Bestseller, nicht unbedingt der Bestsellerplatz. Oder ich schreibe ja Mutmacher in meinem Genre schreibe ich Mutmacherbücher für Frauen. Und ob das nun dazu geht, zu ermutigen, einen Flüchtling aufzunehmen oder zu ermutigen, das beim Älterwerden, beim Regelbrechen, sich nicht alles vorschreiben zu lassen, mal die Regeln zu beleuchten oder eben beim neuen Buch auch Mut zu machen, hey, gemeinsam schaffen wir das jetzt, die Zielgerade. Und es gibt so viele tolle Momente im Leben und so. Es geht immer um Mut machen. Und wenn ich dann bei einer Lesung bin und die kommen zu mir und sagen, das hat mir so geholfen oder ich bin so berührt und es hat mir so viel Mut gemacht, dann ist das der allerschönste Lohn. Auf jeden Fall.
Genau. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Adrienne, ich danke dir herzlich für deine Zeit, deine Geduld mit der Technik und mit mir. Und das war ein sehr anregendes Gespräch. Ich hoffe, wir haben sehr viel daraus mitnehmen können. Selbstverständlich sind alle Informationen in den Shownotes zu finden. Also ihr braucht nur einen Mausklick, seid ihr entfernt von der Homepage von der Adrienne Friedländer, die tolle Bücher geschrieben hat mit tollen Themen, die mich auch interessieren. Meine Frau werde ich mal dieses Jungsbuch empfehlen. Mal gucken, die liest zwar nicht so gerne, aber mal gucken, kriegen wir vielleicht hin. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden noch sagen möchtest, auf den Weg geben möchtest, bevor wir uns hier ausklinken?
Oh, was möchte ich noch sagen? Ich möchte eigentlich, meine Zielgruppe und meine Herzensgruppe sind ja die Frauen und irgendwie, ich möchte einfach vielleicht in die Welt hinausschicken, lasst uns zu Komplizen werden und gemeinsam durchs Leben tanzen und uns allen Herausforderungen stellen. Und uns austauschen darüber, weil Austausch ist auch schon ein wunderbares Mittel, um durch schwere Zeiten zu kommen. Und genau, lass uns ermutigen, zusammenhalten, austauschen und all die Sachen im Leben bewältigen, von Kindererziehung bis zur Zielstrecke des Lebens.
So. Super, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich danke dir für die Einladung für deinen Podcast.
Gerne. Ich wünsche dir eine gute Zeit und viel Erfolg mit deinem Buch.
Vielen, vielen Dank.
So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Medi. Bis zum nächsten Mal.